Ja, ich freue mich, mal wieder hier bei euch zu sein. Ich habe vorher gedacht, es ist eigentlich echt schön, unter Christen zu sein, in Gemeinschaft zu sein. Das ist dann doch nochmal ein anderer Umgang, als wie man es vielleicht auch aus anderen Gruppen und Gruppierungen her kennt. Also ich freue mich, dass wir heute ein schönes Thema haben. Deine Überschrift könnte man auch verwenden. Ich habe ein bisschen einen anderen Schwerpunkt gewählt. Alles gut, nichts passiert. Hör noch. Ja, okay. Hört er mich jetzt gut? Gut. Ich sage euch gleich, wie mein Thema heißt, aber vorher stelle ich euch mal eine Frage. Hast du schon mal erlebt, dass sich jemand für dich eingesetzt hat, obwohl du eigentlich schuldig warst und dich auch schuldig gefühlt hast? Wie hat sich das für dich angefühlt? Also hat sich schon mal jemand für dich eingesetzt, obwohl du eigentlich schuldig warst, hat für dich Partei ergriffen, für dich eingetreten? Wie hat sich das angefühlt? Ich meine jetzt nicht Jesus, ich meine wirklich eine Person, irgendein Mensch. Fällt euch da was ein? Und Eltern und Freunde, ja. Die einem sehr nahe stehen, Eltern stehen einem ja sehr nahe oder enge Freunde. Vielleicht war die auch noch nie schuldig im Leben, kann auch sein. Also ich kann es von mir nicht behaupten. Genau. Okay, also ich hab auch beim Vorbereiten gedacht, da ist mir eine Begebenheit eingefallen, da war ich Anfang 20, also ganz frühe 20er. Also junger Erwachsener, würde man heute sagen. Und damals war ich auch im Glauben. Ich habe an Gott geglaubt, aber ich habe das alles noch nicht so richtig auf mein Leben angewendet. Also da war ich noch nicht so eng mit Gott unterwegs, würde ich mal sagen. Und da waren wir damals in Böblingen am Bahnhof, am alten Busbahnhof, da wo heute Mercaden steht, ja, das war ja alles der alte Busbahnhof, mit verschiedenen Bars und Café oder Kneipen, Imbiss, McDonald's war damals da. Solche Geschichten gab es da. Und wir sind meistens am Wochenende zum Bahnhof gefahren mit Kumpels, Freunden, haben uns was aus dem Imbiss geholt, haben uns einfach unterhalten oder sind mal in eine Kneipe rein. Und da war auch eine Kneipe, die hieß Krokodil. Vielleicht kennt es der eine oder andere noch. Schon ein Weilchen her. Und das war so eine Szene-Kneipe. Und da gab es irgendwie eine Situation, plötzlich hat mich irgendjemand angerempelt und da habe ich gemeint, hoppla, Vorsicht, so ein bisschen, also so, ja. Und der hat es gleich ganz persönlich aufgenommen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Wir sind dann später raus aus dem Krog und sind dann in so einen türkischen Imbiss, der war neben dem McDonald's. Da sind wir rein als kleine Gruppe und irgendwie haben wir dann so gedacht, da draußen vor dem Imbiss sammelt sich so eine Gruppierung mit der Person, die mich angerempelt hat. Und wir waren ja alle sehr gewaltfrei und friedliebend und die haben sich da gesammelt und plötzlich kam einer rein und hat mich da irgendwie, ist auf mich zugesteuert und da dachte ich habe es gar nicht erst verstanden, da dachte ich, was ist da jetzt los, was passiert da, ja. Und dann hat sich in dem Moment jemand aus unserer Gruppe zwischen uns gestellt und hat den gepackt, so ein bisschen grob auch, und hat gesagt, hey, hier passiert jetzt nichts. Und ich habe das erst gar nicht realisiert und der hat sich für mich da eingesetzt. Den kannte ich so vom Sehen aus, war ein Kumpel von einem Kumpel, also ich kann den gar nicht so gut. Und der hat sich da wirklich zwischen uns gestellt. Ja. Und da habe ich dann, damals habe ich das nicht so richtig einsortieren können, aber da hat Gott auch jemand gehabt, der für mich eingetreten ist, ohne dass ich ihn gefragt hätte oder einfach, um da wirklich auch dann Probleme zu verhindern. Ja. Und wenn ich da heute zurückdenke, denke ich, wow, ja. Also ich habe den später irgendwann nochmal, viele Jahre später nochmal getroffen irgendwann, habe mich dann bedankt bei ihm. Ja. Für ihn war es gar keine große Sache. Und also das war schon eine brenzlige Situation. Da ist aber jemand für mich eingetreten. Das war so ein eindrückliches Erlebnis, das ich damals hatte. Und unsere Vorgeschichte von dem Text, den wir heute lesen wollen, das ist bekannt unter dem goldenen Kalb. Das kennt ihr bestimmt aus dem 2. Mose. Ich erzähle euch so ein bisschen, bevor wir zum Text kommen, wo wir herkommen, der Kontext sozusagen. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Kennt ihr wahrscheinlich alle die Geschichte. Der Pharao musste sie dann am Ende gehen lassen, hat sie dann noch verfolgt, ist dann aber umgekommen im Meer, das sich da geteilt hat und wieder zusammenfiel. Im Endeffekt waren sie dann in der Wüste unterwegs, lange Strecke unterwegs, und Gott hat sie geleitet. Und dann sind sie angekommen an den Berg Sinai. Und da hat Gott Mose auf den Berg gerufen, um ihm die 10 Gebote, aber auch viele andere Gesetze und Gebote einfach mal weiterzugeben für sein Volk. Also Gott hat sie herausgeführt und jetzt war es dran zu sagen, schaut her, das ist mir wichtig, darauf sollt ihr achten. Also Mose ist lange, lange auf dem Berg. Es steht nicht wie lange, aber das Volk wurde ungeduldig, weil Jesus nicht mehr wiederkam. Die haben ihn da irgendwie abgeschrieben und haben dann zu Aaron gesagt, also Moses Bruder, schaff uns ein goldenes Kalb, das wird unser Gott sein. Wir wissen nicht, was mit Mose los ist, mach uns da unseren eigenen Gott. Ich habe mich auch gefragt, wie lange muss Mose weg gewesen sein? Aaron hat allen Schmuck eingesammelt, er hat das Gold geschmolzen und er hat dann ein Kalb daraus gebaut. Also das geht ja nicht von heute auf morgen, ja. Und also es muss schon lang gewesen sein, dass Mose einfach nicht da war.
Das war irgendwo, dass es 40 Tage war?
Das könnte sein. Also ich habe es in dem Text jetzt nicht gesehen. Ja, das kann gut sein, dass es irgendwo eine Angabe gibt, eine Zeitangabe, ja. Also Wilfried meinte gerade, dass es ungefähr 40 Tage gewesen sein mussten. Das Volk tanzt auf jeden Fall um das goldene Kalb und feiert. Und dann sagt Gott zu Mose, als er noch auf dem Berg ist, geh mal wieder runter, lieber, zu deinem Volk, das versündigt sich nämlich gerade. So, und da fängt unser Text an. Also Mose ist wieder vom Berg runter, Gott hat ihn runtergeschickt. Und wir lesen jetzt ab dem 2. Mose, Kapitel 32, ab Vers 30. Und dann lesen wir durch bis Kapitel 33, Vers 6. Ich warte kurz, bis ihr es aufgeschlagen habt. Also wir starten 2. Mose 32, Vers 30. Und ich lese vor, und ich lese heute mal aus einer etwas moderneren Übersetzung, nicht aus der Luther, aus der Bibel heute lese ich. Die ist ein bisschen besser verständlich, wenn man jetzt das alte Luther kennt. Aber ich denke, ihr werdet es trotzdem gut übereinander kriegen. Am nächsten Tag sagte Mose zum Volk, ihr habt gesündigt, schwer gesündigt. Darum will ich jetzt zu Jahwe hinaufsteigen. Vielleicht kann ich erreichen, dass Gott eure Sünde zudeckt. Darauf kehrte Mose zu Jahwe zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Wenn du ihnen doch ihre Sünde vergeben könntest. Wenn aber nicht, dann lösch meinen Namen aus dem Buch, das du geschrieben hast. Doch Jahwe sagte, ich lösche nur den aus meinem Buch, der gegen mich gesündigt hat. Geh jetzt und führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe, und mein Engel wird vor dir hergehen. Zur gegebenen Zeit werde ich sie für ihre Sünde zur Rechenschaft ziehen. Später bestrafte Jahwe das Volk dafür, dass sie Aaron verleitet hatten, das Stierkalb zu machen. Jetzt sind wir im 2. Mose, also im nächsten Kapitel, 33 geht es weiter ab Vers 1. Jahwe sagte zu Mose, ihr brecht jetzt auf, bring das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid für ihre Nachkommen versprochen habe. Ich werde einen Engel vor dir herschicken und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perizziter, Hiviter und Jebusiter vertreiben. Ihr kommt in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein widerspenstiges Volk und vielleicht müsste ich euch deshalb unterwegs vernichten. Als die Israeliten diese harten Worte vernahmen, trauerten sie. Keiner legte seinen Schmuck an, denn Jahwe hatte zu Mose gesagt: Sagt den Israeliten, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Würde ich auch nur einen Augenblick in eurer Mitte sein, müsste ich euch vernichten. Aber wenn ihr jetzt euren Schmuck ablegt, werde ich sehen, was ich für euch tun kann. Da trugen die Israeliten vom Berg Horeb an keinen Schmuck mehr. Das ist interessant, der letzte Vers ist der Berg Horeb. Kann man, wenn man da mal recherchiert, auch als Gebirgszug Horeb sehen, und der Berg Sinai ist eben ein Berg in diesem Gebirgszug, ist eine mögliche Erklärung, die man nachlesen kann. Im Endeffekt geht es aber wirklich um den Berg Sinai, auf dem Mose, ist der gleiche Berg, auf dem Mose dann war. Jetzt sage ich euch mein Thema. Es klingt ein bisschen härter als das von dir, Christine. Ich habe es überschrieben: Gottes Zorn und das Lamm Gottes. Also zwei Seiten, die wir an Gott sehen. Und da wollen wir uns ein bisschen anschauen, was uns da der Text heute dazu zu sagen hat. Das Volk hat sich einen Götzen aus Gold gemacht und ihm geopfert. Und Mose hat es als große Sünde bezeichnet und auch Gott hat gesehen, das ist eine große Schuld. Und als Mose das erkennt und sieht, was das Volk verübt oder verbrochen hat, da sagt er, er will für das Volk vor Gott eintreten, damit Gott die Sünde vergibt. Sagt er im Vers 31, ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Wenn du ihnen doch ihre Sünde vergeben könntest, wenn aber nicht, dann lösch meinen Namen aus dem Buch, das du geschrieben hast. Mose agiert hier als Mittler oder Vermittler zwischen dem Volk Israel und Gott. Er tritt für sein Volk ein, obwohl es eine große Schuld auf sich geladen hat. So wie das, was ich damals erlebt hatte. Ich habe vielleicht auch eine Schuld auf mich geladen, dass ich da patzig zu jemand war, der mich angerempelt hat, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn, und war dann auch ein großes Problem nachher. Und so sagt auch Mose, ich trete für euch ein, also ich will für euch eintreten bei Gott. Er möchte sich sogar aufopfern für sein Volk. Er sagt, wenn du ihn nicht vergibst, dann lösch auch meinen Namen aus deinem Buch. Aus dem Buch des Lebens kennen wir aus der Offenbarung, also die zu Gott gehören, die Gott angehörig sind, die er angenommen hat. Das hat Mose damals schon so verstanden, dass Gott da eine Liste haben muss, eine Übersicht, wer gehört zu ihm und wer gehört nicht zu ihm. Und da hat Mose sogar gesagt, du kannst mich rauslöschen, wenn du meinem Volk nicht auch vergibst. Und Gott nimmt aber dieses stellvertretende Opfer von Mose nicht an. Er sagt, er bestraft die Sünder, aber nicht Mose. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, nur Jesus konnte als sündloser Mensch stellvertretend unsere Schuld auf sich nehmen. Also Mose konnte das nicht. Wir als Menschen sind vielleicht manchmal auch so und denken, ich kann irgendwas wieder gut machen an der Schuld von jemandem. Wieder gut machen kann Schuld nur Gott und in unserem Fall durch Jesus Christus. In Vers 34 sagt Gott, geh jetzt und führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe, und mein Engel wird vor dir hergehen. Zur gegebenen Zeit werde ich sie für ihre Sünde zur Rechenschaft ziehen. Später bestrafte Jahwe das Volk dafür, dass sie Aaron verleitet hatten, das Stierkalb zu machen. Es ist interessant, Gott verfolgt nach wie vor sein Ziel mit seinem Volk. Er führt sie in das Land Kanaan, das möchte er ihnen schenken, das hat er ihnen zugesagt, aber er übersieht die Sünde nicht. Gott lässt nicht 5 Grad sein. Er bestraft sie später dafür, wenn der Zeitpunkt besser geeignet ist. Jetzt war der Zeitpunkt einfach nicht gut geeignet und das hat Gott auch gesehen. Und warum handelt Gott so? In Vers 33, Kapitel 33, Vers 1 steht, Jahwe sagte zu Mose, ihr brecht jetzt auf, bringt das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob, und jetzt kommt's, unter Eid für ihre Nachkommen versprochen habe. Also Gott steht zu seinen Versprechen, zu dem, was er gesagt hat, und vergisst trotzdem nicht die Schuld. Er sieht das große Ganze, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Also Gott hat immer den gesamten großen Plan mit seinem Volk, mit, in unserem Fall mit seinen Kindern im Blick, übersieht aber auch nicht das Kleine oder die Schuld oder die Ungerechtigkeit. Und da kann man nachlesen, im Nehemia Kapitel 9, Vers 18, gibt es einen interessanten Querverweis. Dort heißt es, und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, und große Lästerungen taten, verließest du sie nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit. Also Gott war auch barmherzig mit seinem Volk, weil er einen Plan, ein Ziel mit ihnen hatte. Er schickt sogar in Vers 2 dann in Kapitel 33, schickt er einen Engel vor ihnen her. Das heißt, er kümmert sich auch um sein Volk. Er kümmert sich um die Sicherheit seines Volkes. Aber, er sagt dann Vers weiter, aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein widerspenstiges Volk. Das ist interessant. Er verfolgt seinen Plan, er schickt die Engel voraus zu ihrem Schutz, aber er selbst wird nicht mit ihnen ziehen, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Er schenkt ihnen nicht seine unmittelbare Nähe, weil sie sich gegen ihn wenden, weil sie sich nicht seinem guten Willen beugen. Gott bezeichnet sein Volk immer wieder als widerspenstig. In 2. Mose Kapitel 32, ein paar Verse vorher, in Vers 9 oder auch im 4. Mose 16, Vers 21. Also immer wieder sagt Gott, es ist ein widerspenstiges Volk. Und er will sie deswegen sogar mehrfach auslöschen. Er sagt zu Mose und Aaron, ich werde das Volk auslöschen und mit euch ein neues Volk gründen. Und Aaron und Mose treten immer wieder für das Volk, für ihr Volk ein und wenden dadurch auch Unheil ab. Das heißt, Gott lässt sich auch für Mose und Aaron bitten. Und Gott ist im Alten Testament dasselbe wie heute auch. Wir werden nachher sehen, warum sich trotzdem was verändert hat. Gott, wir haben jetzt gesehen, Gott sieht Schuld und Gott fordert Strafe für Schuld. Und so wie Mose und Aaron für ihr Volk eingetreten sind, tritt auch Jesus für uns heute ein und wendet Unheil aufgrund oder Strafe von uns ab. Und er vertritt uns auch vor unserem Vater. Im Neuen Testament, in Johannes 20, Vers 17 steht, also 17b ist es dann der zweite Teil vom Vers, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Die Überschrift heute ist ja Gottes Zorn, den haben wir jetzt erlebt. Gott wird zornig über sein Volk, weil sie widerspenstig sind, weil sie sich nicht öffnen für seinen Willen, für seine guten Gebote, sondern immer wieder trotzig oder verbittert sind oder hadern in der Wüste. Alles gefällt Gott eigentlich nicht. Ja? Und trotzdem gibt es die Barmherzigkeit bei Gott, weil er sein Volk eben liebt, weil er zum Ziel kommen möchte und weil der zweite Teil der Überschrift des Lamm Gottes, Gott hat im Alten Testament Opfer gebraucht, Tieropfer, und wir haben im Neuen Testament auch ein Opfer durch Jesus Christus. Da wird man nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Aber Gott hat sich nicht verändert. Er fordert nach wie vor ein Opfer für Schuld. Und in Vers 4 heißt es dann, Kapitel 33, als die Israeliten diese harten Worte vernahmen, trauerten sie. Keiner legte seinen Schmuck an. Als das Volk die Reaktion Gottes sieht, werden sie betrübt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sie nehmen es sich zu Herzen. Und manchmal braucht es erst ein ernstes Wort, um zu sehen, wie jemand eine Sache sieht. Wenn uns jemand mal wirklich ernst sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung, das geht so nicht. Und so ist es damals auch. Mose, Gott hat durch Mose seinem Volk gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung, das erzürnt mich, das macht mich wütend. Im Endeffekt schadet sich das Volk natürlich dadurch selber, durch die Sünde, aber das konnten sie damals noch nicht sehen. Und Gott sieht es natürlich. Er hat das Heil, das Wohl des Volkes im Blick und deswegen möchte er sie vom Götzendienst abhalten. Es ist nicht nur wichtig, wie unsere Mitmenschen eine bestimmte Sache sehen, wenn sie uns mal auf was ansprechen, sondern vor allem, wie Gott eine Sache sieht, wie Gott den Blick drauf hat. Und da ist uns das Alte Testament ein großer Schatz, weil wir die Geschichte seines Volkes bis Jesus kam, bis zum Neuen Testament sehen. Und das Alte Testament ist da voll von Geschichten. Die fünf Bücher Mose, die Propheten. Und wir können da sehr, sehr viel mitnehmen draus, wie Gott bestimmte Dinge sieht, wie er mit seinem Volk umgeht, was er eigentlich für ein Ziel hat, dass er sie gewinnen möchte als sein Volk, dass er enge Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Er sagt ja in dem Text, den wir gelesen haben, dass er nicht in ihrer Mitte sein kann. Das möchte er aber eigentlich. Und er kann deswegen nicht in ihrer Mitte sein, weil sie widerspenstig sind, weil sie ihn eigentlich nicht wollen. Gott drängt sich nicht auf. Er kommt dort in die Mitte, in die Gemeinschaft, wo man offen für ihn ist, wo man ihn einlädt und nicht da, wo man ihn ablehnt. War bei Jesus nicht anders. Jesus hat in Nazareth, wo er aufgewachsen ist, hat er wenig Wunder tun können, sagt er, wegen des Unglaubens. Und auch dann in Jerusalem, die Pharisäer, die ihn abgelehnt haben, die konnten mit seinen Wundern auch nichts anfangen, die konnte er da auch nicht gewinnen. Und so ist es Gott immer ein Anliegen, eine Beziehung aufzubauen zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Und das war damals nicht anders. In Vers 5 heißt es dann, denn Jahwe hatte zu Mose gesagt, sagt den Israeliten, ihr seid ein widerspenstiges Volk, würde ich auch nur einen Augenblick in eurer Mitte sein, müsste ich euch vernichten. Das Volk war betrübt. In Vers 6, da trugen die Israeliten vom Berg Horeb an keinen Schmuck mehr. Ist auch interessant. Sie waren nicht mehr in dieser Feierlaune, als sie ums goldene Kalb herumgetanzt sind, sondern sie waren betrübt. Und da gibt es im Psalm 34, Vers 19, wie ich finde, einen sehr tröstlichen Vers. Dort sagt nämlich der Psalmschreiber, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und das steht schon im Alten Testament. Und die Israeliten, die zeigen hier ja in der Situation auch ein zerbrochenes Herz oder ein zerschlagenes Gemüt. Und denen ist Gott nahe. Und denen hilft Gott. Also es kommt auf die Herzenshaltung an. Sie sollen nicht widerspenstig sein, sondern zuerst mal betrübt über die eigene Schuld, was sie angestellt haben. Und oft ist es, oder manchmal ist es auch so, dass man nicht über die eigene Schuld betrübt ist, sondern über zu Unrecht erfahrenes Leid oder Ungerechtigkeit. Das kann ja auch passieren, dass wir gar nichts dafür können und trotzdem vielleicht schlecht behandelt werden von jemand und uns das betrübt. Und da hilft uns Gott auch, da haben wir auch die Zusage, dass er uns nahe ist und dass er uns hilft. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, jetzt könnte man ja, das wird manchmal auch so ein bisschen, entsteht zumindest der Eindruck bei Predigten, dass Gott sich verändert hat, dass er ganz zahm geworden ist im Neuen Testament und Fünfe gerade sein lässt, über alles hinweg sieht, den Deckmantel der Liebe über alles ausbreitet und wir eigentlich machen können und tun können, was wir wollen. Es wird schon passen, wir haben ja die Vergebung. Gott hat sich da nicht verändert. Wenn wir im Römer Kapitel 1, Vers 18 lesen, da sagt Paulus, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Also Gott hat sich nicht verändert. Sein Wesen, das heißt ja gestern, heute und in Ewigkeit, wird Gott dasselbe sein. Und Jesus und der Vater sind eins. Jetzt kommt nur ins Spiel, warum ist mit Jesus plötzlich alles anders? Wenn wir damals gelebt hätten, als Volk Israel, wären wir dann widerspenstig gewesen, hätten wir uns Gott geöffnet, wären wir betrübt gewesen über unsere Sünde? Ich weiß es nicht. Wie ist es heute? Wir haben Jesus. Als Jesus kam, hat er gesagt, er ist der Sohn Gottes. Und Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Welt, der Welt Sünde trägt. Also Gott hat sich nicht verändert, aber er hat eine andere Lösung für die Sünde geschaffen durch Jesus Christus. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er als Opfer, als vollkommenes Opfer für unsere Schuld eintritt. Im Alten Testament hatte Gott viele, viele Opfergebote an das Volk gegeben. Sie haben es mehr oder weniger umgesetzt. Vielleicht mal eine Zeit lang, dann sind sie wieder zum Götzendienst übergegangen oder haben beides gleichzeitig gemacht. Das kann man ja alles nachlesen. Sie haben Götzen angebetet und sie haben Gott angebetet. Vielleicht waren sie da einfach auch noch jung in der Geschichte mit Gott. Ja? Also sie haben ihn auch vielleicht erstmal kennenlernen müssen. Deswegen hat Gott auch sie oft eng geführt und hat ihnen gezeigt, hey, das ist mir wichtig, darauf kommt es mir an, das ist gut und das ist nicht gut. Er hat ihnen jetzt das komplette Gesetz gegeben. Ja. Dass die Juden heute auch noch, und auch Jesus hat gesagt, es vergeht kein Jota des Gesetzes, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Jesus kam als vollkommenes Opfer, um uns vor dem Zorn Gottes zu bewahren. Und das ist der Unterschied. Gott hat sich nicht verändert. Wenn jemand Jesus nicht annimmt, dann bleibt der Zorn Gottes auf ihm, sagt Paulus. Und Jesus ist aber ein besserer Vermittler, oder besserer Mittler als Mose. Mose hatte sich Gott angeboten, stellvertretend, sich auch zu opfern für sein Volk. Das konnte Gott nicht annehmen, aber Jesus Christus hat es angenommen. Und das besänftigt Gott. Dieses Opfer ist ein vollkommenes Opfer. Es ist ewig gültig. Es ist nicht nur einmal und dann braucht es ein neues Opfer. Und damals gab es Opfertiere. Man musste immer wieder Opfertiere opfern. Heute haben wir ein ewiges Opfer, auf das wir uns immer wieder berufen dürfen. Wir können Gott betrüben oder auch mal wütend machen, dass er uns erziehen muss. Das passiert heute auch. Wir sind Kinder, er ist der Vater. Eltern erziehen ihre Kinder manchmal auch. Einfach auch um, je nach Lebensphase, genau, mal mehr, mal weniger. Und so ist es bei Gott auch. Und wenn wir jung im Glauben sind, dann muss Gott uns noch viel beibringen. Wenn wir länger schon unterwegs sind mit Gott, bringt er uns vielleicht reifere Dinge bei. Aber wir sind ein Leben lang in der Schule Gottes. Und wir dürfen Überwinter sein durch dieses vollkommene Opfer von Jesus am Kreuz. Das ist passiert, das ist die Lösung Gottes für Schuld. Nicht, dass Schuld klein geredet wird, dass Ungerechtigkeit plötzlich gerecht wird. Das schreibt Paulus im Römerbrief, er sagt, nee, also nur weil ihr Vergebung habt, dürft ihr nicht munter drauf lossündigen, sondern ihr sollt ein heiliges Leben führen. Das ist jetzt ein großer Begriff, ihr sollt einfach anständig leben, anständig mit euren Mitmenschen, mit euren Kindern, mit euren Arbeitskollegen umgehen, soweit ihr das eben auch vermögt und könnt, und Gott wird uns dabei helfen. Und wenn wir mal in der Schule Gottes sind und uns betrübt sind über unsere eigene Schuld, was wir verbockt haben, dann dürfen wir wissen, im Psalm 34 haben wir vorher gelesen, er hilft denen, die zerschlagenen Gemütes sind und ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und das ist er uns auch heute durch Jesus Christus, der nichts anderes als den Geist Gottes. Gott ist Geist, Gott ist Liebe und das verkörpert Jesus Christus. Er ist die Liebe, er ist die Gnade Gottes für sein Volk und das dürfen wir annehmen. Und das macht mich, als mir das bei der Vorbereitung so nochmal so klar geworden ist, dass Gott durch Jesus Christus durch das Lamm Gottes, er ist wirklich geopfert für meine Schuld. Ich muss nicht perfekt und vollkommen sein, wenn ich zu Gott komme. Und ich werde auch nie perfekt und fehlerfrei sein. Aber ich darf das immer wieder in Anspruch nehmen. Das ist so eine Erleichterung, finde ich. Das ist so beruhigend zu wissen, ich habe einen Fürsprecher bei Gott, der für mich eintritt, der zu meinem Opfer wurde bei Gott. Und Gott sieht in uns seinen Sohn. Weil sein Geist in uns lebt, sieht Gott in uns nicht mehr einen widerspenstigen Sünder, sondern er sieht in uns Jesus Christus. Sie machen Wohnung in uns. Und damit erben wir auch alles, was Jesus Christus geerbt hat. Du hast es vorher kurz vorgelesen oder gesagt, wir sind Erben Gottes und wir erben die Ewigkeit, weil wir zu Jesus Christus gehören. Das wäre jetzt nochmal ein ganz neues Thema, das sich nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, was es bedeutet, dass wir in Christus sind und damit alles erben. Aber wir haben auf jeden Fall, das ist ein wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, durch das Kreuz, Jesus musste am Kreuz sterben, damit wir Vergebung haben. Er musste sein Leben geben für uns und er hat es getan für uns und hat uns ewiges Leben geschenkt. Ein Leben, das über dieses Leben hinausgeht, was auch ein Riesentrost ist, finde ich, dass ich mich nicht nur mit den Problemen dieser Welt auseinandersetzen muss und danach kommt das Nirvana und nichts mehr, sondern das ist der Auftakt für die Ewigkeit und dann darf ich in Ewigkeit bei Gott sein, als sein Kind, angenommen von ihm durch Jesus Christus. Und Jesus hat uns vor dem Zorn Gottes bewahrt, wenn wir ihn annehmen. Zusammenfassend würde ich einfach nochmal kurz die Punkte wiederholen. Wir können viel von dem Umgang Gottes mit seinem Volk im Alten Testament lernen, habe ich mir gedacht. Also es lohnt sich nicht nur das Neue Testament zu lesen, das ist wichtig, das ist die Grundlage, das ist der neue Bund, aber wir können unheimlich viel auch aus dem Alten Testament lernen. Gott ist heute dasselbe wie damals und er verabscheut Sünde. Wenn jemand sich nicht für Gott und für Jesus, für dieses Opfer entscheidet oder es annimmt, der wird auch in Ewigkeit unter dem Zorn Gottes stehen und wird nicht in der Nähe Gottes sein. Wir haben es vorher gehört, wer widerspenstig ist und sich nie öffnet für Gott und nicht umkehrt, der wird auch nicht in seiner Nähe sein. Die Bibel nennt es die Hölle, der Feuersee, die Abwesenheit Gottes, die nicht angenehm sein wird. Aber solange wir hier auf der Erde leben, haben wir die Chance, die Möglichkeit, uns für Gott, für Jesus zu entscheiden und dieses Opfer anzunehmen. Und dann kann Gott uns gnädig sein. Dann ist er uns gnädig durch dieses Opfer, durch die Vergebung. Und das dürfen wir auch weitertragen. Das ist gut, dass wir das wissen, dass wir das verstanden haben und angenommen haben. Und ich glaube, Gott möchte auch uns dazu benutzen, dass wir das in die Welt weitertragen. Da, wo Gott Möglichkeiten schenkt. Ich hoffe, dass im Sommerfest vielleicht der oder die eine oder andere, die nicht zur Gemeinde gehören, sich einladen lassen und mit dazukommen, fände ich schön. Einfach mal unter Christen, mal Christen kennenlernen, dass Christen keine Aliens sind, sondern ganz normale Menschen, die einfach ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Ich würde jetzt noch zum Abschluss beten und dann sprechen wir noch das Vaterunser, richtig? Habe ich richtig verstanden? Okay. Vater, ich danke dir so sehr, dass du eine Lösung für unsere Schuld geschaffen hast. Nicht wie im Alten Testament durch Tiere, die wir immer wieder opfern müssten, sondern durch deinen Sohn Jesus Christus. Hab vielen Dank dafür, für dieses Opfer am Kreuz. Hab Dank für diese wunderbare Perspektive, mit der Ewigkeit, in der Ewigkeit bei dir sein zu dürfen. Ich bitte dich, dass du noch viele rufst, anrufst, berührst, dass sie offen werden, dass sie die Widerspenstigkeit ablehnen und erkennen, dass sie ohne dich, ohne Jesus unter deinem Zorn stehen und du sie aber begnadigen möchtest. Ich bitte dich für jeden, der das auch heute hier hört, auch vielleicht übers Internet, ja, dass du ihn rufst in deine Nachfolge. Und wenn du, der du das hörst, noch keine Entscheidung für Gott, für Jesus getroffen hast, dann lade ich dich ein, das einfach auch zu tun und dich ihm zuzuwenden und einfach Vergebung und ewiges Leben zu empfangen. Und jetzt beten wir noch das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Uns, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.